Diese Folge ist ein werblicher Beitrag der VKB, der Versicherungskammer Bayern.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wir legen in dieser Folge das Thema Bürokratie mal ein bisschen tiefer. Wo endet das, was wir vernünftige Ordnung nennen, was es braucht zweifellos, und wo beginnt die Überregulierung? Und das tun wir mit jemandem, der sich erstens sehr gut selbst als Chef eines, stark regulierten Unternehmens damit auskennt und zweitens auch mit der sozialen Marktwirtschaft als solche. Ich habe das große Glück gehabt, ihn schon öfter moderieren zu dürfen auf der Bühne des Ludwig-Erhard-Gipfels, so auch jetzt Ende April. Und wir sprechen in dieser Folge tatsächlich über Stabilitätsanker und diesen Zwiespalt, den vermeintlichen zwischen Freiheit und Sicherheit, der natürlich ganz viele Unternehmen auch umtreibt. Ich begrüße Professor Dr. Frank Waltes, den Vorstandsvorsitzenden der Versicherungskammer Bayern. Wir, wie gerade in der Anmoderation schon gesagt, sprechen über Ordnung und Überregulierung und wo eventuell der Unterschied ist. Unter anderem, wie würden Sie das denn definieren? Wann wird aus der vernünftigen Ordnung der Bürokratie, die man auch braucht, eine wirkliche Überregulierung?
Ja, Herr Giersch, ich versuche mich gerne mal an einer kurzen Definition. Ich würde es ganz einfach formulieren. Die Überregulierung endet da, wo die Unordnung unmittelbar beginnt. Und wir haben derzeit einige ungeordnete Eindrücke und Verhältnisse, die durch Regulierung entstehen. Und Überregulierung endet dort, wo uns dann die Luft zum Atmen für unternehmerische Entscheidungen fehlt. Dem Grunde nach ist Regulierung ja was Sinnvolles. Es geht bei Regulierung um Wettbewerbs- und Chancengleichheit. Es geht um Qualitätssicherung und es geht auch um Verbraucherschutz. Deswegen ist Regulierung per se erstmal nichts Verwerfliches, sondern im Gegenteil. Es ist eine Chance, um die Qualität der Kundenerwartungen oder dem Rechnung zu tragen, was Menschen wollen. Doch zwischenzeitlich haben wir von allem ein wenig zu viel. Da werden wir nachher mit Sicherheit gleich drauf kommen. Ludwig Erhard hat es schon damals beschrieben, eine Ordnung ist notwendig, aber keine Überregulierung. Er sprach immer vom klaren Ordnungsrahmen, den der Staat zu setzen hat, aber er darf eben nicht die Entscheidungen freier Bürger und freier Unternehmen ersetzen wollen. Und unsere Regulierung, die wir gerade erleben, insbesondere in der Finanzdienstleistung, läuft genau jetzt in diese Richtung, dass wir die Entscheidungen der freien Bürger ersetzen durch staatliche Geh- und Verbote oder Vorgaben.
Da gehe ich doch gerne tiefer rein. Versicherer leben ja nun mal von verlässlichen Regeln, klar, aber kann auch des Guten zu viel sein. Was sind so Beispiele, die Sie gerade schon angedeutet haben, wo es denn wirklich ein bisschen über das Ziel und das Vernünftige hinausgeschossen ist?
Ja, ich nenne ein kurzes Beispiel, wo wir angehalten sind durch europäische Regulierung. Da geht es um Unternehmenssicherheit am Arbeitsplatz, um Unternehmensschutz der Mitarbeiter. Und das ist eine europäische Regulierung. Da werden und müssen alle unsere Mitarbeiter ein einstündiges Computer-Based Training durchlaufen. Jetzt haben wir 7.000 Mitarbeiter, sind also 7.000 Zeitstunden, die wir investiert haben. Und bei dieser Regulierung oder bei diesem Training ging es eigentlich maßgeblich darum, wie Aktenordner in Kisten und Körben sicher über Treppen getragen werden oder wie in Büros Büroleitern für die Archivierung dieser Ordner und Aktenstücke verwendet werden. Das Problem ist, diese Regulierung hat uns jetzt 2026 ereilt. Also dieses Computer-Based Training haben wir alle absolviert. Nur wir sind zwischenzeitlich ein digitales, papierloses Unternehmen. Wir haben alle Archive aufgeräumt. Wir haben die Archive bereits digitalisiert oder wir haben sie der entsprechenden Aktenvernichtung zugeführt. Unsere Mitarbeiter sind zu nahezu 80% an nahezu 60-80% ihrer Tage, also zwischen 3 und 4 Tagen im Homeoffice. Das bedeutet, das war natürlich eine sinnvolle Qualifizierung, aber am Ende des Tages fragt man sich, wo ist der Ursprung? Wie kann das sein? Und warum haben wir nicht die Gelegenheit gehabt, an dieser einen Stunde, die jeder Mitarbeiter investiert hat, sich mehr über den Kunden nutzen und die Interessen oder die Präferenzen der Kunden sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe die Lösung aber gefunden. Ich war dieser Tage in der Bayerischen Vertretung in Brüssel und hatte dort an einer Tagung zu Regulierung, Deregulierung und Entbürokratisierung teilgenommen. Und was sehe ich da schon im Eingangsbereich und in fast allen Büros? Ich sehe eine Metallleiter, die befestigt ist an den Wandregalsystemen. Und damit war mir klar, wo dieser Arbeitsschutzgedanke und die Fürsorge herkommt, nämlich aus einer Arbeitswelt, die aber zumindest bei uns in Bayern und bei uns in der Versicherungskammer nicht mehr vorherrscht.
Sie sehen mich schmunzeln, fast jetzt 30, 40 Sekunden. Obwohl es ja nicht alles, vielleicht können Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt sehr gut Glühbirnen auswechseln und das auch ein bisschen sicherer. Also vielleicht hat es ja den Vorteil dann.
Es hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man diese Art der Überregulierung zum Anlass nimmt, um nochmal Sinn, Notwendigkeit, Stärken und Schwächen der Regulierung hervorzuarbeiten. Ein anderes Beispiel ist, dass wir zum Beispiel TÜV-Prüfungen unserer Fahrzeugflotte haben, obwohl es Neufahrzeuge sind mit normaler TÜV-Zulassung. Das heißt, jedes Fahrzeug, was bei uns in die Fahrzeugflotte kommt, wir haben 550 Fahrzeuge für unseren Außendienst, die im Einsatz sind, kommt nochmal ein Gutachter, der überprüft, ob sich die Türen öffnen und schließen lassen, die Sicherheitsgurte auch klicken. Das ist so ähnlich, wie Sie das bei Flugreisen kennen. Da wird auch nochmal für alle Fluggäste eine Sicherheitsüberprüfung und ein Sicherheitstraining durchgeführt. Die Kernfrage ist, es ist alles Arbeitszeit, es sind alles Kosten, Betriebs- und Arbeitskosten, die jetzt nicht unmittelbar der Betriebssicherheit auch wirklich dienen. Ich will damit sagen, es gibt eine Menge an Regulierung, die zu überprüfen ist. Und es gibt viel wichtigere Themen, nämlich die Kundenzentrierung, die Kundenorientierung oder die Beschäftigung mit Markt und Wettbewerb, die uns helfen würde, und würden unser Wachstum und unsere Marktpositionierung eben zu erreichen und zu verbessern.
Die Diskussion ist ja in einigen Punkten Jahrzehnte alt. Also man hat Menschen mal zugemutet, dass man sich anschnallen muss im Auto. Hat wahrscheinlich auch Ihrer Branche genützt. Ein Zeter und Mordi, als ob das Abendland untergehen würde am Anfang. Und ein paar Jahre später sprach kein Mensch mehr rüber. Ich habe manchmal das Gefühl, traut man dem Wahlvolk solche Zumutungen überhaupt noch zu? Oder drängt man jetzt alles den Unternehmen auf?
Also die Unternehmen bekommen natürlich einen Teil der Umsetzung oder der Durchsetzung von Regulierung verordnet. Aber am Ende ist das Beispiel, was Sie gerade beschreiben, natürlich ein sehr, sehr gutes. Also die Regulierungsvorschrift mit unter Strafe stellen des Nicht-Angurtens dient aber hier ganz klar dem Selbstschutz und ist ja nachgewiesen und nachweislich. Nur ist jetzt mein Beispiel mit der Leiter wirkt es altertümlich aus einer anderen Büroorganisation in der Welt. Man denkt ja fast an Care aus, Gerhard Polt und den Film Care aus, wie man sich die Versicherungswirtschaft Anfang der 80er Jahre vorgestellt hat. Also die Finanzdienstleistung ist ein moderner Geschäftsbetrieb zwischenzeitlich und deswegen müssen wir auch schon den modernen Zeiten, die wir haben, trotz der Frage nach Produktivität und Industrialisierung in der Finanzdienstleistung einfach überprüfen und überdenken. Ich würde sogar jetzt noch ein Stück weitergehen und sagen, nicht nur die Überregulierung, sondern auch andere Prinzipien spielen eben eine große Rolle für unsere Rolle der Versicherungswirtschaft, für unsere Zukunft, nämlich die Frage, inwieweit, würde ich gerne noch anfügen, Sicherheit als Voraussetzung für Freiheit und Wohlstand eben eine Rolle spielt. Und wir als Versicherungswirtschaft spielen eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von Sicherheit für die Menschen, insbesondere finanzielle und wirtschaftliche Sicherheit. Und das geht über den Generationenvertrag hinweg, denn wir stellen eben sicher, dass zum Beispiel durch biometrische Produkte wir lebenslange finanzielle Zuflüsse eben sicherstellen, während sie in normalen sozusagen Sparvorgängen wie gleichsam einer Speisekammer oder einem Kühlschrank die Endlichkeit vor Augen sehen. Also sie müssen sich tatsächlich absichern im Sinne eines lebenslangen finanziellen Sicherheitsnetzes. Und das bietet zum Beispiel die Versicherungswirtschaft. Das hat schon Ludwig Erhard sehr gut beschrieben, nämlich es geht um Institutionen, die eben den Wohlstand sichern. Und da gehört die Versicherungsbranche in Gänze ja auch mit dazu. Deswegen ist Versicherung ein Stabilitätsanker einer sozialen Marktwirtschaft.
Die ist auch geprägt von Freiheit und einige konstruieren da vielleicht gibt es den aber auch wirklich, den Widerspruch zwischen Freiheit und Sicherheit. Sie stecken da ja mitten zwischen sozusagen. Jetzt kann man zwei Dinge fragen. Gewährt diese Sicherheit, gerade die auch Versicherer einem Menschen geben, gerade erst diese Freiheit? Oder gilt irgendwie das alte Bonmot, was ich auch oft höre, im Zweifel entscheiden sich die Menschen doch immer erst für die Sicherheit und die Freiheit und spielen diese beiden Komponenten so ein bisschen gegeneinander aus, was meistens zu Bürokratie führt?
Also wir verbinden das, wir lassen das nicht aufteilen und trennen. Wir erweitern ja den Begriff der Freiheit hinsichtlich persönliche und unternehmerische Freiheit. Und die Freiheit beinhaltet auch immer Rechtspositionen wie das Recht am Eigentum oder das Recht an Selbstständigkeit. Wir glauben, dass Freiheit und Sicherheit ganz eng miteinander verwoben sind. Und beides sind eben Voraussetzungen für Wohlstand. Wir diskutieren es ja auch derzeit mit der Frage, verbinden wir das und diskutieren das, ob eine Renaissance Ludwig Erhards Gedanken erforderlich ist, nämlich Wohlstand für alle zu formulieren. Jetzt hat Ludwig Erhard in den 50er Jahren oder 1957, als er dann sein bekanntes Buch Wohlstand für alle auch veröffentlicht hat, andere Rahmenbedingungen vorgefunden und auch erlebt. Und wenn man jetzt aber genau hinschaut, sind wir genau jetzt in dieser Phase, uns wieder zurückzubesinnen. Was macht denn den Unterschied aus? Und den Unterschied macht eben eine freiheitliche Ordnung innerhalb einer Friedensordnung aus, also eine Friedensordnung, die Sicherheit gibt. Und Friedensordnung ist genau das, was es gilt, immer wieder aufrechtzuerhalten. Denn wir als Versicherer sind darauf angewiesen, dass unsere Kunden, unser Unternehmen einer Friedensordnung anhängen. Nur dann macht es ja auch Sinn, Rechte an Eigentum zu sichern oder gegen Zerstörung oder durch Naturgefahren abzusichern. Also mit anderen Worten gehört für uns und für mich Freiheit und Sicherheit ganz eng zusammen und alles ist verwoben in einer ordentlichen, freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung. Deswegen ist eigentlich, wenn man das jetzt zusammenfasst, die Antwort ganz einfach auf die Frage, brauchen wir eine Renaissance, Ludwig Erhards, damit wir den Wohlstand aller nicht nur sichern, sondern mehren. Und da kann ich nur die Antwort geben, ja, genau, wir brauchen so eine Renaissance. Und wie erreichen wir diese Renaissance? Ja, durch Reformen, die sich auf Themen beziehen wie Entbürokratisierung, wie mehr Digitalisierung, wie Deregulierung, was den Ordnungsrahmen anbelangt. Und dann kommen weitere Ds, die uns gesellschaftlich ja alle beschäftigen. Also die Dekarbonisierung ist ja nicht nur eine Bedrohung, sondern ist eine Chance für ein Leben in Sicherheit und Freiheit. Oder Defense, Verteidigung, ein weiteres D. Oder Globalisierung ist ein Schlüsselbegriff, der uns gerade befasst und beschäftigt, weil wir merken, dass die alte Wirtschaftsordnung der Globalisierung eben seit der Pandemie ins Wanken geraten ist und nunmehr tagtäglich durch kriegerische Auseinandersetzungen, sei es in Europa, in der Ukraine oder in der Straße von Hormuz und zwischen USA, Israel und Iran, unmittelbar ja bedroht ist. Oder wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, ein weiteres D, dann brauchen wir Antworten darauf. Und die habe ich jetzt gerade mit den Ds schon gegeben. Also wir müssen alles miteinander ein bisschen verbinden. Wir dürfen es nicht so losgelöst und einzeln betrachten. Und daher komme ich 3 Ds mit Bürokratie und Entbürokratisierung verbunden, gibt uns Antworten auf einige Herausforderungen unserer Zeit. Und damit bin ich schon bei ein paar Kernaussagen, die ich einfach nochmal mit Ihnen teilen möchte. Nämlich einmal, wir sollten mehr und stärker auf unsere Kunden vertrauen, nämlich auf mündige Kunden, die selbstbestimmt und selbstbewusst ihre Präferenzen zu äußern wissen. Und das betrifft nicht nur den Kunden, sondern auch den Wähler. Und wir sollten auch vertrauen auf einen mündigen Staatsbürger, der eben keinen Nanny-Staat wünscht, aber auch keinen Leviathan-Staat, der alles weiß und alles dominiert und sich in alles hineinhängt und einmischt. Und am Ende muss man, glaube ich, die Grundprinzipien unseres Generationenvertrages nochmal sich vor Augen führen. Wonach streben wir alle, wenn wir auf Erden sozusagen die Glückseligkeit suchen? Dann wollen wir doch alle möglichst lang leben und nach einem erfüllten Leben auch gesund versterben. Im Grunde ist es genau die Kombination, möglichst langes Leben und gesund sterben. Und wer und was begleitet uns auf diesem Lebensweg? Und da merke ich dann wieder, dass Themen wie Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, die Eigenverantwortung, die zentralen Stabilitätsanker unserer sozialen Marktwirtschaft sind. Und die gilt es immer wieder zu adressieren und hochzuhalten.
Wenn ich diese Ds nehme, die Sie gerade gesprochen haben, ist vielleicht auch so ein kleines Problem, die tun ja heute manchmal weh, also auch Reform, was demografische Wandel aufhält, also sozusagen dem gerecht wird, dem abmildert sozusagen. Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung natürlich auch, tut am Anfang vielleicht erstmal weh, weil es jetzt Investitionen erfordert, aber natürlich langfristig enorm viel Geld spart. Auch für eine Branche wie Ihre in einer Welt, die vielleicht bald gar nicht mehr versicherbar ist. Solche Unkenrufe hört man ja auch manchmal. Und das hat Ludwig Herth in einer anderen Situation halt alles angepackt und ist heute sehr schwierig, wie ich das Gefühl habe, oder? Diese Reform auch wirklich anzugehen.
Ja, wir haben wahrscheinlich verlernt, wieder in Business Cases, würden wir heute sagen, oder in Investitionsrechnungen zu denken. Natürlich muss man investieren, wenn man die Zukunft gestalten will. Und man muss künftige Renditen sich sichern und nicht sich der Illusion hingeben, dass es für einen selbst wohl noch langt. Also die Verantwortung, die wir alle haben, betrifft nicht nur uns, sondern auch die nachfolgende Generation. Und es ist schon befremdlich und erstaunlich, wie wir mit einer Staatsquote von 50% das völlig normal finden oder mit einem Verbrauch der Weltressourcen mit nach dem ersten Quartal schon einmal durch sind. Wir bräuchten praktisch drei Erden, wie wir unsere Konsumtion betreiben. Am Ende bleibt es wie in der Investition. Also wir können transformieren mit privatem Kapital, aber wir müssen rechnen. Und wir müssen künftige Renditen einbeziehen, indem wir heute investieren. Und deswegen ist Dekarbonisierung ein wunderbares Beispiel. Also natürlich lohnt es sich, in die Dekarbonisierung zu gehen, weil wir eben wissen, dass die Folgeschäden ja ungleich höher und größer sind. Natürlich wissen wir, dass der demografische Wandel dazu führt, dass die sozialen Sicherungssysteme, sei es Gesundheit, sei es Altersvorsorge oder Pflege, an ihre Grenzen stoßen werden, weil es eben demografisch gar nicht möglich ist, dass immer weniger Beitragszahler eine immer größere Anzahl an Personen sozusagen mitversorgen. Also brauche ich Kapitalstöcke, ich brauche andere Finanzierungswege, ich brauche eine komplette Überprüfung unseres bisherigen Umlagesystems. Das ist eigentlich sozusagen liegt auf der Hand, das will ich vielleicht damit sagen. Und die Wege, um aus dieser Krise herauszukommen, liegt für mein Dafürhalten ganz eng verbunden mit privatem Kapital und einer entsprechenden Handhabung der Investitionen in diese Richtung.
Ja, da hake ich doch direkt ein. Also privates Kapital gibt es in Deutschland ja recht viel, wie man so allenthalben liest. Die Frage, ob es auch so wirklich aktiviert wird und was eventuell der Staat auch hebeln kann, damit möglichst viele Menschen eben motiviert sind, da auch reinzugehen. Bei einigen Reformen, die kosten vielleicht nicht ganz viel Geld, aber andere ja irgendwie doch. Haben Sie da eine Idee und welche Rolle kann man als Versicherer da eventuell auch spielen?
Also in der Tat haben wir eine hohe sozusagen Sparquote, die auch gerne und immer wieder zunimmt. Warum nimmt sie zu? Weil die Menschen in unsicheren Zeiten Attentismus zeigen, ein abwartendes Verhalten, die Konsumneigungen lassen nach oder die Verfügbarkeit von Gütern sind gar nicht derart gegeben, wie man es gerne hätte, aufgrund der Deglobalisierung und der unterbrochenen Lieferketten. Das bedeutet, natürlich sucht sich das Kapital seinen Weg. Und jetzt ist die Kernfrage, was ist eigentlich die Rolle des Staates? Die Rolle des Staates ist aus meiner Sicht immer der Ordnungsrahmen. Das ist immer die Schaffung von Rahmenbedingungen und von Sicherheit. Das heißt, die Rahmenbedingungen müssen für die Wettbewerbsteilnehmer, egal aus welcher Industrie und Branche, sei es die Fondsindustrie, Bank- und Sparangebote oder Versicherungslösungen, gleichförmig sein. Was eben nicht geht, ist, dass der Staat für sich den Anspruch erhebt, gleichzeitig den Ordnungsrahmen wie ein Schiedsrichter sicherzustellen, diesen durchzusetzen und auch noch selber Torschützenkönig werden möchte und selber mitspielt. Das funktioniert nicht. Das hat Ludwig Erhard wunderbar beschrieben in seinem Wohlstand für alle, dass eben das nicht die Rolle des Staates ist, sondern die Rolle des Staates ist ausschließlich der Ordnungsrahmen. Das heißt aber für uns, dass es eben für uns als Versicherungs- und Finanzindustrie geradezu befremdlich ist, dass der Staat jetzt selber auch noch Fondsanbieter sein will oder einen Staatsfonds selber betreibt oder auch Altersvorsorgeprodukte für sich selbst deklariert, die er vorher selber aber diskreditiert hat durch entsprechende Regularien, durch Förderprogrammen, weil er eben permanent in der Umverteilung sich befindet und weniger in der Entstehung von Vermögen und Einkommen sich betätigt. Also Ludwig Erhard hat es auch sehr schön an dieser Stelle beschrieben. Es macht wenig Sinn, einen immer kleiner werdenden Kuchen durch Umverteilung weiter zu verkleinern, sondern es kann eigentlich nur das erwirtschaftet werden, nur das verteilt werden, was erwirtschaftet wurde. Und damit entsteht Wohlstand auch nur durch Wachstum. Also unsere Empfehlung ist es ganz klar, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer die Anreizsysteme für privates Kapital gegeben sind. Und hier hilft Transparenz auf der einen Seite, hilft aber auch ganz klar nicht staatliche Verzerrung. Da hilft aber auch nicht die Staatsschuldenkrise weiter zu befördern, weil ich sonst ganz schnell und rasch aus dem Marktversagen immer in Staatsversagen abrutsche. Und das Marktversagen wird aber durch Regulatorik mitunter auch herbeigeführt.
Zum, sagen wir mal, Leistungsversprechen der sozialen Marktwirtschaft gehört ja auch dieser Punkt, dass es den Kindern besser geht als mir selbst sozusagen. Nun glauben diese Uni-Bonn-Umfrage-Studie wird da immer wieder zitiert, 84% da nicht mehr dran gerade. Ganz anders als in vergleichbaren Ländern, die auch demografisch gar nicht so unterschiedlich sind, so Südkorea, Japan vor allen Dingen. Und ich glaube, meine These ist, unterschätzen wir Deutschen gerne, welche, naja, Leistungen die technologischen Sprünge uns bringen für unser Leben, dass es Dinge einfacher macht. KI ist natürlich jetzt das große Stichwort. Macht Ihnen das auch Hoffnung, sozusagen, dass zur sozialen Marktwirtschaft und dem Fortkommen natürlich auch technologische Wandel gehört? Und ja, wo ich das Gefühl habe, gerade wir Deutschen unterschätzen die Vorteile, die das mit sich bringt, bei all dem, naja, Wandlungsverhalten, das man natürlich dann trotzdem auch mal zeigen müsste. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, Herr Giersch, ich denke, da haben Sie einen Punkt angesprochen, der uns alle betrifft. Wir sind in der Tat nicht mehr ganz so technikoffen, sondern wir sind auch gleichzeitig, haben wir Sorge, dass alles, was wir schon errungen und erreicht haben, individuell bedroht scheint durch verändernde Rahmenbedingungen. Aber die Veränderungen und der Wandel ist eigentlich das Normale. Der technische Fortschritt wird uns eher helfen, zum Beispiel die demografische Lücke zu überwinden. Der technische Fortschritt wird natürlich arbeitsplatzsparend sein, aber er ist produktivitätssteigernd und damit fördert er auch das Wachstum. Künstliche Intelligenz und Generative AI wird uns eher ermöglichen, kundenzentrierter, bedürfnisgerechter auf Antworten einzugehen. Wir sind manchmal ein bisschen zwiegespalten. Was wir im Privaten tun, würden wir und werden wir nicht wollen, im Beruflichen zu erbringen. Also jeder von uns surft und bestellt bei den verfügbaren Online-Diensten, wenn es regnet, am Wochenende und nachts. Aber keiner von uns ist bereit, mit uns als Arbeitgeber zu diskutieren, ob wir eine 6-Tages- oder 7-Tages-Woche im Servicebereich brauchen. Jeder von uns findet in Gedanken an die Eltern und Großeltern es großartig, dass der Lebensstandard der 30er Jahre heutzutage mit 15 Wochen Arbeitszeitstunden erreicht werden kann. Und jeder von uns ist aber nicht bereit, gerade ernsthaft zu diskutieren, den Lebensstandard von 2026, also von heute, der bisher mit 39 und 40 Wochenstunden erreicht worden ist, gegebenenfalls über 42 oder 45 Stunden zu verteidigen. Und das ist eine sonderbare Diskussion. Also man muss immer die Relation sehen. Wir wollen nicht mehr so leben im Lebensstandard wie die Eltern und Großeltern, sind aber gerade auch nicht bereit, unseren entsprechenden notwendigen Einsatz an der einen oder anderen Stelle so zu fokussieren, durch technischen Einsatz und Produktivitätssteigerung, dass wir den Lebensstandard 2026 positiv weiterentwickeln und fortschreiben können. Am Ende bleibt mir aber wirklich nur zu sagen, dass der soziale Aufstieg durch Bildung die Grundvoraussetzung aller Wirtschaftswunder-Thesen ist. Und der soziale Aufstieg durch Bildung beinhaltet sozusagen natürlich auch die Bereitschaft des immer wieder neuen lebenslangen Lernens, des sich Aneignens neuer Kenntnisse und Fertigkeiten und des persönlichen, resilienten oder robusten Lebensweges auf die Herausforderungen der Zeit durch Wissen zu reagieren. Und die künstliche Intelligenz, die hilft uns jetzt, Book Knowledge zu sammeln, zu akkumulieren. Die hilft uns jetzt, in der Lösungs- und Problemlösungskompetenz voranzukommen, aber sie hilft uns nicht in der Kreativität, im Erfindergeist oder im bewussten Suchen nach anderen und neuen Wegen. Also die müssen wir dann schon selber finden und suchen. Und nur in diesem Bestreben, das uns alle verbindet, denke ich, können wir unseren Wohlstand für alle tatsächlich auch halten, ausbauen und dauerhaft sichern.
Herr Waltes, wunderbarer Schlusspunkt, wie ich finde. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, lieber Thorsten Giersch. Ich danke für die Möglichkeit, mich noch einmal im Nachgang zum Ludwig Erhard und zum Ludwig Erhard Gipfel zu positionieren.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.